Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben 1900. Ich hatte mir vorgenommen, eigentlich unbedingt mal was anderes zu sagen als Hallo und herzlich willkommen. Es erinnert mich so sehr an meine Arbeit, in der ich immer sage, herzlich willkommen an Bord, Sie wissen, wo Sie sitzen. Oder wahlweise, herzlich willkommen an Bord, schön, dass Sie da sind. Darf ich Ihnen Ihre Jacke abnehmen? Schön, dass ihr heute da seid. Darf ich euch euren Stress abnehmen? Denn wir wollen ganz entspannt über den Wikipedia-Eintrag von Abenteuer 1900 plaudern, der Serie, weswegen ich überhaupt irgendwelche Referenzen als Hausmädchen habe. Denn kürzlich habe ich zufällig gesehen, dass es einen Wikipedia-Eintrag darüber gibt und darüber reden wir jetzt. Stimmt der? Steht da drin, was wirklich passiert ist? Was steht da überhaupt drin? Auch wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, bleibt gerne dran. Ich kämpfe hier noch mit kleinen technischen Problemen. Ich bin jedes Mal so unzufrieden mit der Aufnahmelautstärke und kriege das irgendwie nicht gemanagt. Aber wir versuchen das jetzt mal so. So, ich sitze übrigens in Chicago. Ich habe alles mitgeschleppt, um euch nicht zu lange warten zu lassen bis zur nächsten Folge, weil ich immer zu Hause irgendwie eine Million andere Dinge zu tun habe. Und deswegen, ja, so, ich google auch ständig meine technischen Probleme. Vielleicht sollte ich einfach mal so einen Kurs machen, wie man überhaupt Podcasts aufzeichnet, damit das hier endlich mal ein bisschen besser wird. Aber jetzt kriege ich es nicht besser hin, also bleiben wir bei dem, was wir haben. Abenteuer 1900, Leben im Gutshaus hieß die Serie damals und ich google mich relativ selten. Aus irgendeinem Grund habe ich aber für den Podcast letztens irgendwas nachgucken wollen, habe gesehen, oh, es gibt einen Wikipedia-Eintrag und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wer überhaupt diese Wikipedia-Einträge schreibt, weil Wikipedia ist ja so ein Schwarmwissen und dann habe ich zum ersten Mal ever, und das benutzt man ja schon immer mal wieder, wenn man irgendwas googelt und es kommt dann automatisch, gesehen, wie viele Menschen überhaupt diese Beiträge ändern. Weil ich wollte dann wissen, kann ich den Autor dieses Eintrages irgendwo einsehen? Und habe dann gesehen, dass hunderte Änderungspersonen hinterlegt sind, die irgendwas geändert haben. Man kann das ja alles im Detail nachlesen und fand das erstaunlich. Da dachte ich nochmal so, okay, wow, irgendwie, das, ich hätte auch selber diesen Beitrag ändern können. Ich glaube, ich hätte mich nicht mal wirklich bei Wikipedia einloggen müssen, sondern nur irgendwie einloggen müssen. Ja, genau. Also wer jetzt initial diesen Text geschrieben hat, das ist mir gar nicht so ganz klar. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr nett. Das ist nämlich sehr nett geschrieben. Fangen wir einfach mal an. Abenteuer 1900, Leben im Gutshaus ist der Titel einer aus 16 Folgen bestehenden Reality-Doku-Soap der ARD, die Ende 2004 ausgestrahlt wurde und möglichst realitätsnah das Leben auf einem Gutshof um das Jahr 1900 präsentierte. Absolut. Denn dann steht hier noch, das finde ich ganz witzig, daher galten die Regeln von 1900, auch wenn die Kameras nicht liefen. Ja, das ist nämlich einer der meistgestellten Fragen. Habt ihr normal gelebt, wenn die Kameras aus waren? Und ich antworte immer nein, denn eigentlich war das ja ein Experiment. Kann man 20 Menschen von heute in das Leben 1900 versetzen, sodass sie denken, dass das ihr Leben ist? Und das geht wirklich nur, wenn man das alles fühlt. Wenn, auch wenn die Kameras aus sind, das Leben immer so weitergeht. Wenn man den Dreck spürt und die Belastung der Arbeit spürt und all diese Dinge niemals aufhören, sondern immer weitergehen, damit man immer mehr da rein versetzt wird in diese Zeit. Und da ist noch eine Frage, die auch ganz oft kommt, wo waren denn diese Kameras? Weil wenn man jetzt an Big Brother denkt, dann hängen die da ja irgendwie an den Decken und dann kommt die Stimme aus dem Off. Und das ist da überhaupt nicht so gewesen, es hingen nirgendwo Kameras, sondern das waren immer reale Kamerateams, die kamen rein und in dem Moment, wo sie im Raum waren, wusste man, jetzt sind sie nun da und jetzt filmen sie vielleicht auch irgendwas. Vorbild war die Fernsehserie Schwarzwaldhaus 1902, die 2 Jahre zuvor ausgestrahlt wurde. Aufgrund des Erfolges wurde noch weiterführend Abenteuer 1927 Sommerfrösche gedreht. So, das Schwarzwaldhaus, das kannte ich, das hatte ich als Jugendliche im Fernsehen gesehen, fand das so faszinierend, dass das der Grund war, warum ich mich für diese Castings beworben hatte. Ich hatte auch meine Familie vorher gefragt, ob die nicht mitmachen wollten. Die waren nicht so begeistert. Also blieb mir nur die Option, mich alleine zu bewerben und eben dann ein Diener, eine Dienerin, ein Hausmädchen zu werden. Ein kurzes Treffen zwischen der Mamsell und dem Hausmädchen gab es im Sommer 2016 in der Sendung Hanseblick des NDR. Wow, woher wissen diese Autoren das alles? Ich finde das total toll. Das stimmt. Aber wer hat das da reingeschrieben? Das fasziniert mich sehr. Und jetzt ist das dann so, dass man dann auf dieser Wikipedia-Seite dann noch so die Besetzung sieht, alle Namen, die da mitgemacht haben mit ihren wie nennt man das, mit ihren Rollen und dann eben noch die Produktion, das Produktionsunternehmen, die Regie, die Produktion, Musik steht da auch. Das ist mir also spannend, habe ich noch nie Namen zugelesen. So. Das Gutshaus Belitz liegt im heutigen Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und wurde 1906 erbaut. Die Geschichte, die habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt. Die ist ja so cool. Ich wohne ja in Hamburg in einer Straße, wo am Ende der Straße ein Herrenhaus steht. Und in echt ist jetzt dieser Besitzer von diesem Herrenhaus, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt, ich erzähle es einfach nochmal, weil ich das so faszinierend finde, der musste Anteile von seinem Gut abgeben, weil man den Friedhof Ohlsdorf in Hamburg erweitert hat. Das ist ein wunderschöner, riesiger Stadtfriedhof. Ich glaube, einer der größten innerstädtischen Friedhöfe Europas, kann ich euch unbedingt ans Herz legen, den zu besichtigen. Da liegen auch so Prominente begraben, wie zum Beispiel Uwe Seeler, zum Beispiel. Einer der neuesten, der da beerdigt wurde wahrscheinlich. Ja, und so, jetzt musste dieser Gutsherr Land abgeben und dann war ihm das zu klein geworden, das, was er da übrig hatte. Und dann ist er nach Belitz gegangen und hat dieses Gutshaus gebaut und bewirtschaftet. Also das finde ich unglaublich, diesen Zusammenhang. Für Drehzwecke wurde es auf die Verhältnisse um 1900 zurückgebaut. Aus diesem Grund wurden originalgetreue Einrichtungen besorgt und nachgebaut. Wassertoiletten wurden herausgerissen und durch zeitgemäße Torftoiletten ersetzt. Zwecks besserer Belastbarkeit und Nutzbarkeit mussten Originalgeräte nachgebaut werden. Ja, das stimmt auch. Da waren ja viele Sachen aus den Museen und vor allen Dingen so Sachen wie Kleidungsstücke. Ich glaube zum Beispiel, meine Schuhe waren eigentlich original, aber das haben die natürlich überhaupt nicht mehr ausgehalten, weil das Material spröde war und so. Und da musste man das nachbauen, damit das überhaupt dieses Leben nochmal aushält, weil die Zeit natürlich das Material belastet hatte. Die Maschine dafür musste eigens aus einem Museum... ich habe einen Satz vergessen. Genau, also man hat Original-Tapeten nachgedruckt und die Maschine dafür musste eigens aus einem Museum nachgeliefert werden. Das selber habe ich von den Bewohnern dieses Gutshauses, von der Familie Bongard erfahren. Und die Tapeten hängen da auch heute noch. Also man kann ganz toll dahin fahren. Die Frauke Bongard, die lebt in diesem Haus und man kann da auch übernachten und das sich angucken, diese Tapeten unter anderem. Es fehlte sowohl an fließend Wasser als auch an elektrischem Strom. Die Geschäfte in der Stadt Teterow, die es um 1900 auch schon gegeben hätte, Apotheke, Drogerie, Buchhandlung, Miederwaren, waren ebenfalls präpariert, sodass die Gutshausbewohner dort nur mit den Zahlungsmitteln der Zeit um 1900 die Waren von 1900 zu Preisen von 1900 kaufen konnten. Bezahlt wurde in Mark mit den historischen Münzen und Scheinen. Ja, das stimmt auch. Ich bin selber nie in Teterow gewesen. Ich bin ja nur ein oder zweimal mit der Kutsche zu diesem kleinen Lädchen ein Ort weitergefahren. Die Mamsell ist in Teterow gewesen und hat diese präparierten Läden besucht. Aber ich habe in einer Instagram-Story mal dieses Geld gezeigt, was wir hatten, was original war und was, ja, was ich noch habe, tatsächlich. Auch außerhalb der Drehzeit wurde wie 1900 gelebt. Selbst für die Drehtechnik waren, bis auf das Equipment, keine modernen Geräte erlaubt. Die Gutsbewohner mussten erhebliche Abstriche auch an den hygienischen Verhältnissen hinnehmen. Die Drehtechnik, keine modernen Geräte. Ja, natürlich gab es keine modernen Geräte. Wir haben ja gelebt wie 1900 und hatten natürlich auch keine modernen Geräte. Die Kameras und die Tongeräte der Tontechniker etc., das war natürlich modern. Und ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge erzählt. Wir haben ja alle so eine Tasche getragen unter unseren Kleidern mit Mikrofonen und die war natürlich auch modern. Aber wahrscheinlich ist das damit so gemeint, ne? Dass sonst nichts modern war außer das. Und das habe ich auch schon mal erzählt. Das war nämlich immer so witzig, weil ab und zu kam da mal jemand und hat gesagt, ich muss deine Batterien wechseln. Und dann mussten die unter die Klamotten an diesem Mikrofontäschchen die Batterien wechseln. Fand ich immer ein bisschen peinlich, weil man hat ja jetzt nicht nach Rosenwasser gerochen. In Mecklenburg gab es um 1900 kaum Industrie. Es war größtenteils Landwirtschaftsgebiet. Produziert wurde vor allem Getreide. Daneben auch Futterpflanzen, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Die Ernte wurde vor allem in den Zentren Berlin und Leipzig verkauft. Der Getreideanbau erforderte große Landflächen. Deshalb mussten in Mecklenburg die Großgrundbesitzer stets versuchen, ihren Besitz auszuweiten. Ja, habe ich euch gerade erzählt, ne? Witzig. Also ich lese das jetzt mit euch übrigens zum ersten Mal. Ich habe diesen Artikel jetzt nicht vorher gelesen. Ich dachte, nee, wir machen das zusammen, dann ist das für mich auch so überraschend. Genau, deswegen ist ja aus Hamburg der Gutshausbesitzer von dem Gutshaus, in dessen Straße ich jetzt nur wohne, umgezogen nach Belitz. Höchstverdiener unter den Hausangestellten war zu jener Zeit der Hauslehrer mit 85 Mark monatlich. Die Mamsell brachte es auf 50 Mark. Ja, und ich habe 11 Mark verdient. Ist ganz witzig, in welcher inhaltlichen Folge die Themen hier aufgegriffen werden, ne? Wir gehen also von den Drehbedingungen zu den landwirtschaftlichen Verhältnissen zu den Verdiensten im Haus. Aber gut, ich finde das klasse, dass sich das jemand hier aufgeschrieben hat. Jetzt geht es im nächsten Kapitel um die Darsteller. Insgesamt stellen 20 Frauen, Männer und Kinder auf dem alten Gutshof das Leben an der Schwelle zum 20. Jahrhundert nach. Sie müssen auf den gewohnten Fortschritt verzichten und tragen die Kleidung der Zeit. Die Familie Weber hat 6 Kinder und spielt sich selbst, zurückversetzt in die Zeit um 1900. Die Hausgemeinschaft lebt in strenger, hierarchischer Ordnung, an deren Spitze die Herrschaft mit allen Privilegien standen. Nach den starren Standesgrenzen folgte das Gesinde mit dem Hauslehrer, dem Diener und der Mamsell. Dieser unterstand das gesamte Hauspersonal. Der Hauslehrer war auch im echten Beruf ein Lehrer, der die Kinder jedoch streng nach den autoritären Regeln jener Zeit erziehen musste. Gekocht wurde nach den Originalrezepten jener Zeit. Auch die Zutaten entsprachen der damaligen Zeit. Durch die Serie bekannt wurde die Mamsell Sarah Wiener. Auf jeden Fall, so ist das wohl gewesen. Wobei die Sarah Wiener auch vor der Serie nicht ganz unbekannt war und schon sehr viele Erfolge in dem Catering von Filmproduktionsteams hatte. Das Hausmädchen ist für alle gröberen Hausarbeiten zuständig. Es hält die Öfen in Gang, sorgt für Wasch- und Badewasser und putzt die Zimmer. Die Anweisungen erhält es von der Mamsell. Stimmt 100%. Das Küchenmädchen ist für alle einfachen Arbeit in der Küche zuständig. Es hält den Herd in Gang, macht den Abwasch nach jedem Essen, putzt das Gemüse und sorgt außerdem für Ordnung in den Arbeits- und Wirtschaftsräumen. Seine Anweisung erhält es von der Mamsell. Ja, das war Ulrike, 100%, das stimmt. Was keiner wusste, ist, dass wir ein Zimmer teilen mussten, was am Ende unser großes Glück war, das wir uns hatten. Die Mamsell ist für die Organisation des gesamten Haushaltes zuständig. Sie kontrolliert die Vorräte, besorgt die Einkäufe, kocht für die Herrschaft und Personal. Sie ist dafür verantwortlich, dass jeder der Dienstboten seine Arbeit gewissenhaft erledigt. Sie teilt besondere Aufgaben zu und bestimmt, ob und wann das Personal frei bekommt. Ja, so war das wohl. Die Mamsell war eine Mutter sozusagen für uns, eine sehr strenge und natürlich auch eine Vorgesetzte. Der Stallbursche ist für die verschiedenen Stall- und Gartenarbeiten zuständig. Er sorgt für Pferde und Hühner, sägt und hackt Feuerholz und arbeitet im Garten. Wenn es die Zeit erlaubt, bringt ihm der Kutscher das Kutschieren bei. Ja, stimmt. Der Hausbursche ist für die schweren Haus- und Gartenarbeiten zuständig. Er sorgt für Feuerholz, hält die Öfen in Gang, putzt die Toiletten und so weiter. Seht ihr die Überschneidung? Steht bei Tim und mir. Und am Ende war der Tim, glaube ich, der bessere Ofen in Gang-Halter. Das hat er wahrscheinlich eher übernommen, wenn ich da mal so zurückdenke. Wenn es die Zeit erlaubt, weist der Diener ihn in die gehobenen Hausarbeiten ein. Nein, das ist, glaube ich, nicht passiert. Nein, der Arndt hat... jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube nicht, nee. Der Diener ist für die persönlichen Bedienungen der Herrschaften verantwortlich und sorgt dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Er ist den Herrschaften direkt unterstellt und genießt durch die Nähe zu den Herrschaften eine besondere Vertrauensposition. Ja. Der Kutscher ist für alle Arbeiten rund um die Pferde verantwortlich. Er fährt die Kutsche und gibt den Herrschaften Reitunterricht. Als ausgebildeter Gärtner betreut er außerdem die Arbeiten im Garten. Ja, wobei das zu der Jahreszeit ja noch nicht so war, dass da jetzt im Garten besonders viel zu tun gewesen wäre. Ich habe das nicht so in Erinnerung. Aber ja, wahrscheinlich schon. Der Tagesplan richtet sich sehr nach den Bedürfnissen der Herrschaft und den anfallenden Arbeiten im Haus insgesamt. Die Versorgung der Pferde und die Mahlzeiten bilden Fixpunkte im Tagesablauf. Die anderen Arbeiten müssen entsprechend organisiert und mit der Mamsell abgesprochen werden. Ja, genau so war's. Der Koch ist für die Zubereitung des Essens zuständig. Den Koch gab es im Gutshaus, aber ja, nur ganz am Ende mal. Also der war die meiste Zeit gar nicht da. Der Lehrer genießt den Respekt und das Vertrauen der Herrschaft, nimmt am gesellschaftlichen Leben im Gutshaus teil. Ja. Und er hält die Anweisungen von der Herrschaft. Ja, genau, der war nicht der Mamsell unterstellt. Die Erzieherin der Kinder, die Gouvernante und Gesellschafterin der Gutsfrau nimmt eine privilegierte Stellung unter den Dienstboten ein. Sie genießt auch den Respekt und das Vertrauen der Herrschaft und nimmt am gesellschaftlichen Leben im Gutshaus teil. Ja. Wobei, glaube ich, die jetzt nicht so auf einer Wellenlänge waren, aber ja. Der Sommergast kann sich ganz den angenehmen Dingen des Lebens widmen. Ja. Kinder haben jeden Tag außer Sonntags Privatunterricht. Sie nehmen Klavierstunden, lernen Reiten und auch Französisch. In der Freizeit dürfen sie im Haus oder im Garten spielen. Oder werden eben von der Gouvernante betreut? Ja, wobei das natürlich sehr schwierig war, Kinder, gerade Kinder von 2004, in ein so strenges Korsett zu bringen. Das war in so kurzer Zeit wahrscheinlich nicht möglich, aber man hat das versucht. Die Gutsfrau beaufsichtigt das Personal und gibt der Mamsell die Anweisung, sie gibt Gesellschaften, besucht Freunde, widmet sich den Handarbeiten, der Musik oder der Literatur. Die Organisation nimmt ihr die Mamsell, des Haushaltes nimmt ihr die Mamsell ab. Die Betreuung der Kinder übernehmen Hauslehrer und Gouvernante. Und der Gutsherr ist für den Gutsbetrieb verantwortlich, was natürlich in der Doku-Soap nicht dargestellt werden konnte. Er konnte seine Zeit frei gestalten. Die Hausgemeinschaft muss sich nach ihm richten. Ja, absolut. Es war natürlich gerade für ihn sehr schwierig, seine Aufgaben darzustellen in der Kürze der Zeit, weil das natürlich eher langfristige Projekte gewesen wären. Absolut. Zur Rollenbeschreibung der Darsteller, da habe ich, kann ich einfach nur sagen, genau so war das. Und dann geht es um die Dreharbeiten und die Veröffentlichung. Nach der Realisierungszeit von 15 Monaten benötigen die Dreharbeiten lediglich 2 Monate. Es überwog die Vorbereitungszeit und die Postproduktion. Am zeitaufwendigsten gestalteten sich die Recherchen, um die damalige Zeit möglichst realitätsnah und detailfreudig abzubilden. Inspiriert vom Schwarzwaldhaus 1902 steigerte die ARD bei dieser Serie ihre Anforderungen und zeigte neben dem Umgang mit den technischen Begebenheiten des Jahres 1900 noch die Unterschiede zwischen Reich und Arm auf. Die Aufnahmetechnik war die einzige im Haus erlaubte Technik. Armbanduhren oder Handys waren dem Aufnahmeteam nicht gestattet. Witzig, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das habe ich nie nachgefragt, ob die jetzt eine Uhr anhatten oder nicht. Oder ob die ihr Handy dabei hatten. Also es gab ein Nebengebäude, klar, so ein Gutshaus hatte natürlich zig Nebengebäude und in einem dieser Nebengebäude war jetzt dieser Technikraum. Ob die da ihre Handys hatten? Also das war aber auch nicht relevant, weil die haben ja eh nicht dieses Leben gelebt, sondern die haben uns ja nur dabei beobachtet. Von daher hätten die in meinen Augen auch ruhig Armbanduhren und Handys haben können. Das hätte die Realitätsnähe nicht beeinflusst. Die Postproduktion war ebenso zeitraubend, weil umfangreiches Filmmaterial gesichtet werden musste. Gedreht wurde ausschließlich am Tag, ja. Genau, die hatten ja hunderte Stunden Filmmaterial und das ist auch das, was ich manchmal sage, wir haben viel mehr erlebt, als er am Ende ausgestrahlt wurde, was manchmal so ein bisschen schade ist, weil da doch noch, aber gut, da geht es auch viel um Quote, ne? Es muss natürlich auch dem Zuschauer gefallen. Die Erstausstrahlung fand am 9. November 2004 statt. No way, was haben wir heute? Den 3. November, ich musste gerade mal kurz auf mein Handy gucken. Also, guck mal, das ist ja fast, jetzt haben wir 2025, ne? Es ist ja fast auf dem Punkt genau 21 Jahre später. Die letzte der 16 Folgen wurde am 7. Dezember 2004 ausgestrahlt. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Der Marktanteil war 13,3%. Ist das gut? Kann das mal jemand in Relation setzen? Also es ist auch so, dass ja dann diese Serie nochmal neu geschnitten wurde, sozusagen auf 45 Minuten. Und die ist ja dann nochmal gelaufen, und zwar nach dem Spielfilm, also um 21.45 Uhr oder so, als 45-minütige sozusagen Doku. Ich lese hier aber darüber nichts. Ich weiß nicht genau, das waren natürlich auch weniger Teile dann. Wir müssen dringend mit dem Regisseur sprechen. Er wüsste das jetzt. Ja, so das ist jetzt so dieser Wikipedia-Eintrag. Dann gibt es natürlich noch Literatur. Da wird hier auf Monika Weiß verwiesen. Living History, Zeitreisende im Reality-TV. Vielleicht sollte ich das mal lesen. Was steht da drin in dem Buch? Dann gibt es Weblinks zur Website des Gutshauses Beelitz und zu Abenteuer 1900. Und dann gibt es noch Einzelnachweise zu Abenteuer 1927, zu diesem Hanseblick, was sie da aufgeführt haben, wo ich dann nochmal mit der Sarah war, und zu Gutshäuser und Schlössern in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Diese Seite wurde zuletzt am 25. Oktober 2024 um 21.17 Uhr bearbeitet. Ich, Autoren, jetzt will ich mal sehen, von wem? Also, wenn ich jetzt hier Autoren aufrufe, dann kommen sehr viele Namen, 30, und die Prozentzahl, wie sie das da eingepflegt haben und wo 2008 hat 44,3% dieses Artikels geschrieben. An dieser Stelle, das hast du sehr gut gemacht. Ich kann da keine Fehler finden. Du hast mich auch überrascht mit manchen Dingen, die ich gar nicht wusste. So, Gesamtzahl der Autoren 30, genau. Und jetzt will ich nochmal wissen, was ist denn hier da als letztes im Oktober geändert worden? Nein, ich finde das gerade nicht. Aber ich habe was Witziges anderes gefunden. Ich habe auf Abrufstatistik geklickt und dann steht hier, dass zwischen dem 13.10.25 und dem 2.11.25 901 Seitenaufrufe, das sind 43 am Tag. Wer liest das denn? Das finde ich richtig toll. Könnt ihr euch bei mir melden, bitte? Wer ruft das hier auf? 43 Menschen am Tag? Größe. Damit kann ich nichts anfangen mit den Zahlen. Die meisten Menschen haben das am 19.10. in diesem Zeitraum jetzt aufgerufen. Da waren es über 80. Am 19.10. Was war es für ein Tag? Warte, ich gucke das nach. Kleine Wartemelodie. Ich muss mal meinen Kalender finden in meinem Handy. Ich bin ja nicht so. 19.10., das war ein Sonntag. Haben sonntags die, soll ich mal spaßeshalber gucken, wann die letzte Folge von meinem Podcast erschienen ist? Wo kann man das sehen? Ah, ich kann das gar nicht sehen, weil ich habe eben mein Handy auf Flugmodus gestellt, weil es hat die ganze Zeit so vibriert und ich wollte nicht, dass man das hört. Nee, die letzte Folge von dem Podcast, die war am 7.10. Am 7.10. ist es jetzt auch schon wieder einen Monat her. Das tut mir sehr leid. In diesem Sinne werde ich diese Folge jetzt schließen, ganz schnell veröffentlichen und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Ich freue mich auf euch. Die allerbesten Grüße. Bis dahin. Macht's gut.